Guten Abend. Ja, 16:20, das ist noch zulässig oder schon zulässig. Ich sitze heute in Frankfurt und eigentlich in einem der ikonischsten Läden, was Naturwein in Deutschland betrifft, seit Beginn an. Der gute Mann links von mir hat mir das gerade schon so ein bisschen erzählt, wie das damals anfing. Aber er darf sich dann gleich selber vorstellen. Guten Tag, Dennis.
Hallo alle da draußen. Freut mich, euch kennengelernt zu haben oder auch kennenzulernen. Liebe Grüße an meine Frankfurter Gemeinde. Ich bin der Dennis. Ich mache seit 12 Jahren das Chairs, seit 5 Jahren das Mehl, Wasser, Salz, zusammen mit meinem Partner Mila Müller. Und ja, was soll ich noch sagen? Mein Alter verrate ich euch nicht. Und alles andere darf gerne der Herr neben mir fragen.
Ja, das mache ich sehr, sehr gerne. Verzeiht den kleinen Tonausrutscher, ist ein bisschen laut geworden kurz, aber das sollte jetzt nicht mehr vorkommen. Ich würde sagen, Dennis, ja gut, du hast dich vorgestellt, ne? Mehr oder minder.
Ich glaube.
Aber kommen wir mal auf dein Werk. Was machst du denn so hier in Frankfurt?
Ja, wie gesagt, ich mache das Mehl, Wasser, Salz. Das ist unsere Bäckerei, die wir vor 5 Jahren gegründet haben. Ich glaube, der Name ist auch Programm am Ende. Mehl, Wasser, Salz, das sind unsere Hauptzutaten. Aus denen entsteht das Handwerk, die Brotkunst. Und angefangen haben wir mit dem Chairs. Ja, es hat sich mittlerweile einiges bei uns verändert. Ich würde mal sagen, wir haben anfanglich ganz entspannt angefangen. Es war mal ganz früh eine Barbetrieb gewesen, dann wurde es zum Restaurant. Milan und ich haben uns kennengelernt, indem ich ein Jahr bei ihm mehr oder weniger gearbeitet hatte. Genau, bevor ich dann ein bisschen weitergezogen bin und haben uns allerdings sehr gut verstanden und ich hatte aber eigentlich eine Vision, weil ich auch hier in der Umgebung aufgewachsen bin mit dem Laden, dass man daraus doch ein richtiges Restaurant formen kann. Und das hat sich dann nach den ganzen Jahren irgendwo hochgeschaukelt, würde ich sagen, wie beim Pokern. Und ja, und das ist dann zu dem gekommen, was es ist. Vor 8 Jahren habe ich leider den Mann kennengelernt, der mich versaut hat, Christian Lebherz vom Cool Climate. Da hatte er noch bei einer Apfelweinhandlung hinten dran wie so eine Garage ein bisschen Naturwein verkauft. Da wollte noch keiner Labé und Demon wie die ganzen Patientennamen heutzutage, wo man jeden Tag gefragt wird, bei sich im Regal stehen. Damals war es auch frei verfügbar und hat mich dann zu dem Naturwein fasziniert und habe das dann auf jeden Fall ins Restaurant adaptiert. Genauso ist es dann entstanden zu dem, was es heute ist. Dann jetzt mache ich das mehr oder weniger im Betrieb mit dem Jacopo Cinetto. Unfassbar guter Sommelier, gute Weinkenntnis und glaube, der hat noch mal viel mehr Erfahrung und Skills als ich. Nicht im Trinken, aber von der Materie, weil ich das nach wie vor leidenschaftlich mache.
Schmeckt halt auch einfach gut, ne? Wenn es gute Weine sind. Wie hat sich das denn dann so hochgeschaukelt? Weil ich kann mir vorstellen, wenn du da hier in deinem Laden stehst und du kriegst hier Leute hier in Frankfurt rein, die kommen rein und wollen Wein trinken, und du konfrontierst sie dann so ein bisschen mit trübem Zeug, was es ja früher in Deutschland eigentlich gar nicht in der Form gab. Also das ist ja noch ein sehr junger Trend. Und so wie du das gerade dramaturgisch aufgebaut hast, bist du auch wahrscheinlich einer der Ersten gewesen, die das in Deutschland in der Menge auch verkauft haben. War das schwierig?
Es war verdammt schwierig. Also du hast gewisse Dinge vorm Kopf gestoßen bekommen, wie nach dem Motto, möchtest du die Leute vergiften? Was ist das für ein Apfelwein? Ich wollte, ich weiß, dass ich in Frankfurt bin, aber ich will keine Apfelwein, ich möchte Wein. Was wurde hier falsch verstanden? Da gab es schon, am Anfang war es verdammt schwer und da muss ich auch sagen, sorry Milan, mein Geschäftspartner, der hat mich auch fast an die Wand gehangen, weil er hat gesagt, ey, was wir da am Tag wegschütten bzw. selbst trinken als Personalwein, von, wie gesagt, von Labé bis hin zu Roussin Martin angefangen, das können wir uns finanziell nicht erlauben, weil es ist so, dass es dann super viel Schwund gab. Ich glaube, ich weiß nicht mehr aus dem Stegreif heraus, aber ich schätze mal doch so 40-45%, wo Leute den ersten Jahrgang von Houillon die dachten, wir wollen die verarschen. Das wäre ein Test gewesen oder eine Kirschschorle. Und jetzt reisen sie sich dran. Und früher hatten wir davon 60 Flaschen aufgeladen. Und mittlerweile gibt es leider nur noch davon vielleicht maximal 6 Flaschen im Jahr.
Crazy.
Ich glaube, das ist aber auch, wie es immer so ist, wenn ein Produkt unglaublich gut ist und in der Qualität und sich das erstmal, wir in Deutschland sind da immer ein bisschen, wir brauchen ein bisschen länger, aber da reingegroovt hat, dann ist der Hype und das Verlangen umso größer. Und so ist es dann mit der Konstante, weil wir auch, weil ich da unbedingt wollte, dass das irgendwie hier Hand und Fuß hat. Es passt einfach auch zu der Küche. Wir bieten regionales Essen mittlerweile an, in den letzten 8 Jahren und sind komplett auf versuchen nachhaltig da auch einzuwirken. Und dann passt es einfach auch, dass Weine aus Betrieben, wo unglaublich hinterhergeschaut wird auf die Böden, auf den Trauben, auf die Mitarbeit der Menschen, das passt dann einfach. So wie unser Brot, so der Wein, wie wir mit dem Personal auch umgehen, wie wir jetzt auch nach Corona eine 4-Tage-Woche haben. Ich finde, das muss irgendwie eine Linie sein, ein Einklang. Und da ist dieser Wein auf jeden Fall dann nicht wegzudenken. Außerdem finde ich, was ich für mich in den letzten Jahren gemerkt habe, einfach, dass du trotz allem, natürlich sind die Preise gestiegen, aber wenn man das vergleicht wie mit, keine Ahnung, den großen klassischen Namen, dass du trotzdem noch für einen relativ humanen Preis sehr oft sehr großen Wein einfach auch noch im Glas bekommst, wenn du halt dann die Weine bekommst. Mhm. Das ist ja immer dann noch so das Ding. Es gibt einfach nicht die Menge wie in klassischen Häusern, dann, dass du da, keine Ahnung, 40 Hektar hast. Meist hast du nur ein, zwei Hektar. Ja.
Ja, du hast es gerade sehr gut beschrieben und bringst mich auf den Punkt, an dem wir auch schon jetzt schon seit ein paar Jahren arbeiten. Es geht ja letztlich darum, dass man Winzer mit Winzern zusammenarbeitet, die nachhaltig im Weinberg, nachhaltig mit den Leuten und halt auch im Keller ohne viel Chemie arbeiten. Wir versuchen uns so ein bisschen von dem Begriff Naturwein zu distanzieren. Das hat den Grund, weil es immer auch so ein bisschen so ein Distinktionsmerkmal darstellt irgendwie. Und eigentlich ist es einfach nur, uns geht es halt um Wein, der einfach, klar, auch sauber gemacht ist, der halt auch eine Lebendigkeit mit sich bringt. Und auch irgendwie eine Story dahinter steht und halt irgendwie auch Handwerk. Und das schaffst du halt auch nicht, wenn du irgendwie in irgendeine Industriehalle gehst, wo die dann irgendwie mit Schwefel um sich werfen und mit irgendwelchen Chemiesachen. Und im Weinberg schon mal ganz zu schweigen davon, da geht's ja meistens schon los. Aber wir versuchen das so ein bisschen zu vermeiden. Das ist tatsächlich so ein bisschen Corporate Identity, dass wir sagen, hey, das sind einfach nur lebendige, gute Weine, die wir hier verkaufen. Und die haben Charakter, die haben Ausdruck. Und das ist uns dann eigentlich ja, nicht egal, aber es ist in erster Linie zweitrangig, ob der jetzt vom Bio-Weingut Rings kommt oder eben hier aus Slowenien von Marco Fon. Die haben beide eine sehr ähnliche Philosophie, denke ich, dass sie einfach Weine machen wollen, die Ausdruck haben, die nachhaltig entstanden sind und die halt irgendwas was auch an den Konsumenten rüberbringen. Kannst du das nachvollziehen?
Zu 100%. Ich finde, alles hat irgendwo auch eine gewisse Daseinsberechtigung. Alles, was zu dogmatisch ist, bin ich auch kein großer Freund. Ich finde, es sollte immer eine gesunde Mitte geben, im Leben wie bei dem Wein. Und ich denke, da hast du genau die richtigen Worte getroffen. Ich würde auch sagen, dass es, ja, ein Rouleau hat genauso seine Daseinsberechtigung. Und ich glaube, der Hype ist da auch klar, als auch, sage ich mal, wie was wir jetzt trinken oder wie ein Julien Renard oder sonstiges, ja. Es ist auch immer geschmacksabhängig, aber ich bin ganz klar bei dir mit Naturwein. Mittlerweile hat sich das so hochgeschaukelt. Ich finde es auch schwierig. Wein ist Wein und Naturwein, keine Ahnung. Ich mache ja noch mit einem Christian Lebherz und mit dem Anton de Bruyne zusammen die Blob und wir sind da auch mittlerweile so, dass wir das eigentlich gar nicht mehr so als Aushängeschild Naturweinmesse oder irgendwas hängen wollen, sondern einfach Wein. Und egal, ob es, sage ich mal, gewisse Namen sind, wie du sagst, wenn da gut gearbeitet wird, mir ist es scheißegal, wenn da ein bisschen Schwefel drauf kommt oder nicht. Das ist mir sogar am Ende lieber, weil ich mittlerweile auch einfach nicht mehr einen Wein trinken möchte, der nach Salami, Popcorn oder Maushausen schmeckt. Das ist, da ist mir lieber, dass da ein bisschen Stabilität reingekrooft wird und der nicht dieses Jahr nach Pfirsich schmeckt und nächstes Jahr nach Chartreuse.
Ja. Dann hast du halt auch wahrscheinlich vollkommen zu Recht auch als Gastronom, wenn du denkst, die Weine sind gut, ja, eine Rücklaufquote, und das wollen wir ja vermeiden. Aber ich glaube, da sind wir auf einem ganz guten Weg dahin. Wir haben halt zwei Weingüter, die wir eigentlich verkosten und besprechen wollen. Zum einen Italien und Slowenien. Du darfst aussuchen, mit was beginnen wir?
Wir beginnen mit Slowenien.
Krass, gute Wahl. Ja, dann sind wir beim Weingut Marco Fon. Das ist im Karst, und das Karst ist eine wahnsinnige spannende Ecke direkt an der italienischen Grenze, die eigentlich schon seit Jahrzehnten wirklich extrem großartige Weine herstellen. Da gibt es ja noch, wirklich noch ganz andere tolle Betriebe, und das ist ja auch fast grenzenlos, weil die arbeiten ja sehr stark mit den italienischen Nachbarn auch zusammen und machen halt eben aus Rebsorten wie Tosca, Malvasia und so Geschichten absolut bombastische Weine. Es findet nur nicht so wirklich statt, oder ja, in unseren Kreisen natürlich immer wieder mal, aber ich glaube, da ist immer noch diese leichte Angst vom Verbraucher da, die halt gegenüber Sachen hat, die er so nicht kennt und nicht wirklich vorgetestet würden. Und das wollen wir ja auch ein bisschen ändern, und auch da kommen wir wieder zu einer Geschichte, die wir neulich mal besprochen haben. Bei Slowenien denkt man schon an Osteuropa, ne? Das Ding ist, wenn du die Karte ziehst und die Linie ziehst, dann ist das tatsächlich, ich glaube, auf einer Linie mit Berlin. Und das ist ja das Lustige daran. Aber irgendwas hält den Markt noch ein bisschen davon ab, dass man die Weine genau in das gleiche Spektrum auch wirft, wie eben italienische Weine, österreichische Weine oder sowas dergleichen. Weil am Ende des Tages, wir hatten es gerade, ist es einfach nur verdammt guter Wein im besten Fall. Hast du es probiert?
Ich habe es probiert und ich finde es erstaunlich gut. Sehr viel Zitrone, Mineralität, eine super frische Säure. Mhm. Sowas, sage ich ganz ehrlich, selbst Chablis-Trinker suchen gerne auch, finde ich, sowas. Mhm. Diese Frische, diese Zitronigkeit. Slowenien, muss ich ganz ehrlich sagen, hatte ich auch immer ein bisschen, keine Phobie, aber immer Respekt vor, weil auch früher in dem Stadion in den letzten 8 oder 10 Jahre, als es dann ein bisschen so seinen Hype bekommen hat, immer diese unglaublich dichte, orange, mazerierte Substanz gehabt hat, wo ich nicht der größte Fan von Anfang an war. Und da wurde, glaube ich, auch sehr viel gepusht. Und man denkt dann auch immer, boah, nee, Naturwein, das hat unglaublich viele Fehler, Noten, es wird oftmals auch so mit Öko verbunden, das Land, weil es auch eine sehr, sage ich mal, Nachhaltigkeitsgeschichte hat. Die bauen ja unglaublich viel auch an, haben super gesunde Böden. Mhm. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, die Leute sollten das definitiv probieren, weil ich glaube, Preis-Leistung bist du da sehr schnell zufriedenzustellen. Und du hast einfach auch mal was anderes. Du kannst doch nicht jeden Tag irgendwie Burgund trinken oder sonstiges. Natürlich kannst du es, aber es gibt so viel, man lebt nur einmal, und so viel zu entdecken auf dieser Welt. Ja. Und es ist doch schade, wenn man wirklich die Brille auf hat und nur geradeaus läuft. Man muss auch mal gewisse Kompromisse oder Dinge eingehen, weil nur wenn du das ganze Leben auskostest, dann hast du auch alles im Mund gehabt und Spaß und getestet, und ganz ehrlich, ich finde es super gut. Ja. Das wird wahrscheinlich bald bei mir stehen.
Das höre ich sehr gerne. Nee, das ist ja auch immer, du sprichst mir da wirklich aus der Seele, das ist ja auch ein Narrativ, das sich über die Jahre entwickelt hat. Also das ging ja schon vor hunderten von Jahren los, da hieß es dann Burgund, Bordeaux und Piemont und Toskana und irgendwann auch deutscher Riesling und so Geschichten. Das waren die Dinge, die besten Weine der Welt darstellen. Und das wurde halt so weitergegeben von Generation zu Generation gefühlt. Die Möglichkeit, dass irgendwie in anderen Regionen, ob das jetzt eben hier das Karst ist oder ob das Sizilien oder die Abruzzen oder you name it, da gibt es ja so viel Zeug, die Steiermark oder sonst was, dass da Weine stehen, die genauso gut sind, die ein genauso spannenderes Terroir haben, das ist immer so ein bisschen untergegangen, weil halt immer dieses Narrativ so weitergereicht wird. Und das finde ich mega schade. Ist auch so ein bisschen, wir sehen es auch ein bisschen als unsere Aufgabe, eben genauso Dinge dann weiterzubringen und zu zeigen, hey, das ist nicht schlechter. Das ist genau, wenn nicht sogar besser oder genauso gut oder was auch immer. Es geht ja nicht um den Vergleich immer. Das geht ja nicht darum, was besser oder schlechter ist, aber dass man es genauso ernst nimmt. Deswegen ist es ja bei uns eigentlich auch Standard, wenn wir die Verkostungen machen, dass wir dann halt irgendwie in der großen Burgunderverkostung eben Weine hinstellen, als Piraten einbauen, die eben aus solchen Regionen kommen. Und das ist dann scheißegal woher, aber das zeigt ganz klar, die Winzer machen sich genau die gleichen Gedanken. Also das ist nicht so, dass da irgendjemand mehr oder weniger kann. Klar haben die anderen, die im Burgund vielleicht die besseren Fässer, und natürlich sind die Lagen auch scheiße gut. Also es hat schon Gründe, warum das so scheiße teuer ist. Aber wie du schon sagst, Leben ist ein bisschen zu kurz, um sich auf ein, zwei Regionen zu versteifen, und da gibt es einfach zu tolle Geschichten.
Ich finde sowas auch mal interessant, in eine Runde blind einzuwerfen, wenn du so Burgund-Runden hast. Natürlich am Anfang am besten mit kleinen Lagen, nicht mit was Großem. Aber ich finde auch, was ich noch dazu vermerken möchte, ist, ich finde es unglaublich, wie die auch mit dem Holz, wie dezent oftmals die mit Holz arbeiten, weil das hast du halt im Burgund oder Bordeaux, was mich total abfuckt. Da nenne ich auch gerne das Wort Woody Allen in meinem Fachjargon. Es ist einfach oftmals so schade, wenn die Weine so über Holz sind und einfach nur Vanille und Cremigkeit haben, aber komplett eigentlich dieses Terroir und die Straffheit und die Mineralität da drin verloren geht. Mhm. Und das finde ich zum Beispiel bei diesem Wein, er ist perfekt angebaut, eingebaut in dieser Flasche, und muss ich sagen, gefällt mir sehr gut.
Ja.
Ich bin auf den Preis gespannt, aber das sagen wir später auf jeden Fall.
Ja, das ist ja das Schöne an diesen Regionen, solange sie noch so ein bisschen unerschlossen sind, ist das auch nicht unverschämt teuer. Also die wollen natürlich ein bisschen Geld für den Wein haben, aber das ist auch legitim. Ich glaube, der Wein ist irgendwo bei Endverbraucher 25 Euro oder sowas dergleichen. In dem Fall Thema Holz, das ist große slawonische Eiche, also das ist natürlich ganz bewusst auch so, dass es eben nicht irgendwas überdeckt. Ist ja am Ende vollkommen egal, ob das Holz ist oder ob das süß ist oder Schwefel. Es gibt so viel, was halt den Wein theoretisch auch ein bisschen maskieren kann. Davon sieht er ab. Marco Fon arbeitet halt auch, das ist das genau, was wir gerade beschrieben haben, finde ich, kommt bei dem Winzer sehr gut auf den Punkt. Im Weinberg schon biologisch, biodynamische Ansätze, aber halt eben auch undogmatisch. Ich glaube, es gibt keinen Winzer, der so dermaßen emotional über seine Weinberge redet und der so tief drin ist. Also der liebt das. Das ist wirklich so völliger Tunnel, Weinberg, alles sozusagen. Und dann ist er halt auch der Meinung, dann muss im Keller auch gar nicht mehr so viel geschehen, dass es perfekt wird, weil das Lesegut schon so exorbitant großartig ist. Natürlich ist im Keller, dann steht was an, aber es ist sehr bedacht und es ist sehr pointiert und exakt ausgewählt. Und da kriegst du so einen Wein, der schon so offen ist, der so direkt ist, der eine Frische hat, eine Säure. Ich denke bei Vitoska immer, wenn ich es probiere, ist immer so ein bisschen an irgendwo zwischen Fourmin, Chenin Blanc, so eine Geschichte. Ja. Also diese Cremigkeit, Säure natürlich wie Sau, aber halt auch eine angenehme Frucht. Also für mich ist das ein ganz, ganz cooles Ding.
Ohne kitschig zu werden, ja. Definitiv. Und man merkt auf jeden Fall eine kleine Reduktion, deswegen auch Chenin Blanc wird ja oftmals auch mit einer kleinen Reduktion angeboten. Und man muss sagen, was du auch gesagt hast, man merkt, dass der Mann einfach komplett sauber arbeitet und straight und seine Weinberge einfach liebt, und das, was er macht, das hat man im Glas, definitiv. Ja. Muss ich dir zu 100% recht geben.
Finde ich auch gut so, dass es da eben keine Kompromisse gibt und eben nicht gesagt wird, im Zweifel füllen wir es mausig ab oder sonst was. Das wird da nie passieren. Wird nie passieren, wirklich. Das ist das Tolle dran. So, perfekt. Ja, den Malvasier, den müssen wir euch leider vorenthalten. So schön dieser Wein ist, ich kenne ihn, aber der hat hier leider massiven Kork. Aber ihr habt die Flasche ja im besten Falle zu Hause. Das ist eine so exotische, aber dezente Geschichte. Also die Frucht ist da, aber halt wunderschön im Hintergrund. Und der Wein kommt vor allem auch über die Struktur. Gerade so Bouquet-Rebsorten, wie man früher immer gesagt hat, die profitieren einfach von dieser leichten Maischestandzeit. Und damit werdet ihr sehr viel Spaß haben. Wir heute leider nicht. Ist aber nicht so schlimm. Wir gehen einfach weiter direkt zum Roten. Das ist jetzt die autochthone Rebsorte, die ich vorhin schon mal erwähnt habe, Terran. Vergleichbar ist, also vergleichen ist immer ein bisschen schwierig bei so autochthonen Geschichten, aber man merkt schon, das ist jetzt nicht so das leichte Kaliber. Also wir haben jetzt hier nichts mit Pinot zu tun oder sowas dergleichen, sondern du merkst schon, das kommt ein bisschen mit mehr Kraft, mit ein bisschen Gewalt, so ein bisschen dunklerer Blaufränkisch, so riecht das für mich gerade fast schon. Ja, ich finde die Einschätzung okay, aber Ich lass dich mal was drüber sagen. Du arbeitest schon länger am Gast als ich.
Na, was du sagst mit Blaufränkisch auch auf jeden Fall bei dir. Ich finde, es hat eine unglaubliche Kühle. Mhm. Ein vibrierendes Tannin. Also das Tannin ist nicht zu stark. Es ist eher so ein sexy Tannin, was so mit einer leichten Kühle einfach Lust macht, mehr zu trinken. Obwohl es jetzt 2,20 ist, schon relativ gut trinkbar. Also wie du es auch beim Weißen hast, kannst aufziehen. Ich glaube, Karaffe tut ihm an sich ganz gut. Dann glaube ich, wird er noch mal ein bisschen weicher, femininer, was ich auch ganz gerne mag. Ich mag feminine Weine. Aber Blaufränkisch, ja, so blind hätte ich da auch in diese Richtung, wäre ich da schon gegangen mit dir auf jeden Fall.
Blind fällt da so ziemlich jeder auf die Fresse mit sowas, ja, weil du hast ja keine Referenz. Ich bin immer nie so der große Fan davon, autochthone Rebsorten zu vergleichen, aber es macht schon Sinn, wenn man das irgendwie auch dem deutschen Konsumenten ein bisschen schmackhaft machen will, was er sich darunter vorstellen kann. Ich finde es nur noch ein bisschen dunkler von der Frucht her und du hast auch so ein bisschen was Gedörrtes schon dabei. Also du merkst schon so ein bisschen dieses südlichere Klima. Aber was da an Druck, an Frische und an Säure und Gerbstoffstruktur ins Glas kommt, das spricht einfach für mich für einen sehr, 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 sehr guten Rotwein mit einem ganz, ganz großen Format. Also man muss sich dem, glaube ich, auch einfach ein bisschen öffnen. Ich sag's nochmal, Leute, das ist einfach wert. Und wie Dennis es gerade so schön gesagt hat, das Leben ist zu kurz. Probiert euch da durch. Und ob das jetzt Slowenien ist, Slowakei, Tschechien, Ungarn, es gibt so viele tolle Ecken dort, die einfach so viel zu bieten haben. Kroatien, wir können es nur aus erster Hand sagen, wenn wir da an Wiener Smora denken oder so Geschichten oder eben Vladimir Magula aus der Slowakei. Das ist ja alles erst am Anfang und man findet dann auch so tolle Sachen von Winzern, die schon seit Jahrzehnten auf oberstem Level arbeiten. Fernab von den Scheinwerfern halt. Und ich glaube, das ist sowohl Vorteil als auch erstmal noch deren Nachteil. Aber ich glaube, das kommt über die nächsten Jahre. Wir müssen nur ein bisschen dran arbeiten. Ja.
Nee, ich glaube, da hast du wirklich nochmal das nachgelegt mit diesem leicht gedörrten, jetzt wo ich das nochmal nachgetastet habe. Diese leicht reifen Pflaumennoten, leicht angetrocknet, das macht unglaublich viel Spaß. Das Tannin, die Säure, das macht einfach wirklich Spaß. Lass uns nach Slowenien.
Ja, bitte, bitte gerne. Also zu ihm auf jeden Fall, das ist auch mega spannend. Ja, ich würde sagen, wir gehen nach Italien. Ist, auf jeden Fall. Ne? Wie ist denn dein Verhältnis zu Italien?
Ich bin ein absoluter Italien-Liebhaber.
Ja.
Also ich bin eigentlich einmal im Jahr in Italien gefühlt. Ich liebe einfach das Essen, die Einfachheit, die Produkte, die Qualität. Dieses italienische Verständnis, ich meine, die lieben ja selbst ihre Produkte, ihr Land. Ich kann es auf jeden Fall nachvollziehen. Und ich muss sagen, ich war schon mal bei Chiara Pepe, falls es den einen oder anderen was sagt. Die Weine von Emilio Pepe sind ja schon in unserer Szene mittlerweile richtig bekannt und gehypt. Und auch nicht mehr die günstigste. Nee. Da habe ich, ich weiß nicht wann es war, ich glaube 2016 oder 2017, 2 Wochen mit der Chiara bei ihr verbracht. Und es war echt eine wunderschöne Zeit.
Die ja, Agritourismus und Agritourismus. Richtig geiles Ding.
Ja, ja, und die Familie hat dann jeden Abend da gekocht oder wir sind zusammen alle essen gegangen. Geil. Das Familiäre, diese Gastfreundschaft war unglaublich schön. Und Chiara hat mir super tolle, unkomplizierte Weinläden und Restaurants gezeigt, wo ganz normal, da kannst du alles trinken, vom Krug bis hin zu Ballett oder keine Ahnung was. Und da ist nichts aufgegliedert.
Ja, ja.
Da gab's Rotwein, da gab's Spumante, da gab's Weißwein und Rosé. Und ja, da habe ich das erste Mal um die Ecke von Valentini verkosten dürfen mit ihr. Da haben wir, glaube ich, 3, 4 Weine von ihm aufgezischt, auch noch vom Vater, was heutzutage ja fast unmöglich ist. Und das hat richtig mein Herz geöffnet und nochmal eine ganz andere Sicht, weil die Abruzzen sind nach wie vor, glaube ich, hier eher so ein bisschen unerkannt. Man denkt immer Toskana, ja, man denkt natürlich den Barolo, aber da gibt es weitaus mehr zu bieten und die Abruzzen sind, oder die Marken sind nach wie vor immer noch irgendwie überhaupt nicht auf dem Radar, habe ich das Gefühl.
Ja. Nee, du sagst es so, referierst ja schon auf das Anbaugebiet, wo wir jetzt hingehen. Ja, Abruzzen, ganz richtig. Ich finde, ich wusste nicht, dass die existieren bis vor ungefähr 4, 5, 6 Jahren, glaube ich, als es dann losging mit Pepe und eben Valentini. Und als Valentini ja auf den Markt kam, das war ja schon schweineteuer, als es in Deutschland ankam. Klar, wenn man wusste, wo, ging es immer noch so für 40, 50 Euro. Aber jetzt ist das ja fernab von Gut und Böse. Und bei Pepe geht es ja auch schon los. Und wir sind da froh, dass wir da ein Weingut gefunden haben, was die Qualität bietet, was den Ansatz auch verfolgt. Also man muss wissen, Stefano Papetti und seine Frau machen zusammen das Weingut De Fermo. Das ist ein absoluter Quereinsteiger. Beides ehemals Anwälte in Bologna gewesen. Und die haben dann auch eben so einen schönen, eigentlich eine Permakultur vorgefunden bei diesem Weingut. Über 2000 Hektar, ganz viel Oliven, ganz viel Gemüse, ganz viel Weizen und eben auch ein paar Hektar Wein. Und das Tolle an dieser Ecke ist Loreto Abruzzino, also wir sind in der gleichen Gemeinde auch noch wie Valentini, dass es sehr weit oben ist, sehr kalkige Böden auch, das geht so am Apennin hoch, also in diesem Mittelgebirge. Und man hat auch entsprechend kühle Nächte. Das heißt, du kannst das auch wirklich reif werden lassen. Man sieht das auch und man riecht das auch von der Intensität her. Das ist reif am Stock. Aber du hast trotzdem diese Säure und diese Frische und das fasziniert mich daran so. Erste Wein ist übrigens Don Carlino. Das ist reinsortiger Pecorino. Das ist immer auch die Frage, die ich meist gestellt bekomme, ob das jetzt vom Käse kommt oder der Name vom Wein, vom Käse oder andersherum. Henne und Ei natürlich. Eigentlich ist es wurscht. Ich kann es auch nicht richtig seriös beantworten. Aber die Weine sind ganz toll. Ich finde, die Rebsorte bietet unglaublich viel. Wie schmeckt dir das?
Super lecker. Du hast unglaublich viel Kräuter im Glas. Die Reduktion dazu, es macht unglaublich viel Spaß. Die Säure, wie du es schon gesagt hast, obwohl es natürlich, wir trinken jetzt 2021, war auch, würde ich sagen, ein relativ warmes Jahr in Italien, haben die trotzdem mit 14% Alkohol es super hinbekommen. Diese Frische, diese Mineralität, diese Kalkböden aufzuarbeiten. Und im Glas hast du wirklich, ich war ja in Abruzzen, da wächst einfach wild Fenchel, Rosmarin, Thymian, Olivenbäume. Ich finde, das hast du alles im Glas. Du hast einfach Urlaub. Also ich wäre am liebsten jetzt wieder gerade da mit dir, irgendwo oben schön auf dem Liegestuhl und würden uns einen Wein nach dem anderen reinfahren. Ein bisschen Pecorino-Käse, ein bisschen Pecorino im Glas. Das wäre auf jeden Fall spannender, als hier mit mir im Chairs zu sitzen, schwitzend und uns hier
kaputt zu machen. Kaufe ich genauso, das wäre es jetzt wirklich. Ja, weil mein Bezug zu Italien ist tatsächlich auch ein ähnlicher. Also eben gerade was das Produkt, der Produktbezug, auch das Essen, die Leute, die Idee, wie die Wein denken. Du hast gerade was von Krug und Valette gesagt. Du kannst eigentlich in keine gute Weingastronomie gehen in Italien, ohne dass du eine absurd gute Champagnerkarte vorfindest oder so Geschichten. Also da sind die uns meilenweit voraus wieder mal. Und uns als Importeure, als Händler betrifft das Thema Italien auch immer mehr. Wir stellen für uns auch ein bisschen fest, dass das für uns auch die Ecke wird, die in Zukunft auch spannend ist. Also man denkt jetzt eher, das klingt jetzt so abwegig, so kontraintuitiv, dass du bei Thema Klimawandel nach Italien in den Süden gehst. Aber ich glaube, das ist ein Wein, der das perfekte Beispiel rüberbringt. Die kennen das, die sind das gewohnt, mit Hitze zu arbeiten. Die schaffen es trotzdem schon seit Jahren, eben Weine, das kann auch 14% haben, wobei das jetzt eine Ausnahme ist. Normalerweise sind wir da immer so bei 13, 13,5. Das ist perfekt integriert. Also da gibt's diese Thematik gar nicht von Scheiße, da sticht der Alk raus. Schau dir 2020 Burgund an, der hatten teilweise Amaro Rosso, Clos Saint-Jacques. Ich bringe das Beispiel immer wieder gerne, auch wenn ich den Namen so schlecht aussprechen kann. Kleiner Zungenbrecher. Da stand 15 Volt drauf. Meine Güte. Halt Pinot mit 15 Volt widerspricht halt oder widerstrebt allem, was man sich unter der Rebsorte vorstellt. Und deswegen ist das für uns immer spannender irgendwie mit Italien. Ich weiß nicht, wie sieht das bei euch aus? Pepe hat mir der Jacopo ja vor 2 Wochen auch feige geboten. Ich hätte auch Bock gehabt, aber der Labbé hat mich angelächelt. Den musste ich dann.
Ja, wir haben das gar nicht offiziell auf der Karte. weil wir leider davon nicht so viel bekommen. Wobei wir sagen müssen, in Frankfurt bekommen wir da schon mit auch die größte Menge. Aber natürlich, wir wollen das auch ein bisschen reifen lassen, den Wein auch in seiner perfekten Form und Jahrgang zeigen. Aber ja, die Leute reißen uns das aus den Händen. Die haben schon Bock drauf auf jeden Fall. Und ich muss auch sagen, es passt auch einfach unglaublich gut zum Essen. Mhm. Und jetzt gerade in dieser Saison, der Wein, das macht einfach unglaublich Spaß, zum hellen Fleisch oder zu Gemüsegängen, eine Tomate damit, die leicht geräuchert ist. Das macht einfach, das pusht nochmal das Gericht auf jeden Fall. Ich finde das super, super gut. Hat er auch Trebbiano, der Herr, oder macht er nur
Pecorino? Der macht noch Chardonnay tatsächlich.
Ach was.
Also er macht Pecorino, er macht Chardonnay. Er hat noch ein Cuvée aus beidem, den Concrete Bianco. Er macht, also was eigentlich ja in den Abruzzen so mega spannend ist, eigentlich, was die Region schlechthin ist für diesen Wein, das ist ja Cerasolo, also die Rosés, die kriegen Rosés, da ja, ja ein Level hin, was du eigentlich weltweit nicht siehst, vielleicht noch Tavel und vielleicht noch Bandol oder so
Geschichten. Jura, ja. Pulsar, Trousseau, ein bisschen in die Richtung würde ich auch noch vergleichen, aber hast du recht, das ist aber auch sehr, sehr schwer zu bekommen, ja. Cerasolo. Ja. Also
ich bringe dir den mit, den mal von denen, weil ja, das ist richtig, richtig fein. Sehr, sehr das reift auch so abartig gut, ey. Aber das ist ja klar. Die nehmen das Thema Rosé ernst und das machen halt die wenigsten, finde ich. Ja, kommen wir aber zur Hauptrebsorte, ne? Aus dem ja letztlich auch der Cerasolo dann wäre, den wir jetzt leider nicht dabei haben. Aber das ist Montepulciano und da macht der gute Mann zwei. Einmal einfach, einmal groß. Und der Einfache, der will gar nicht groß sein, sondern der will einfach nur schmecken. Der will saufig sein. Das ist Concrete Rosso. Der Name ist Programm. Also wir sprechen natürlich hier von einem Ausbau im Betontank. Das heißt, Holz spielt eine sehr untergeordnete Rolle. Und da geht es voll um die Frucht, eben die Frische. Ich habe den auch eingekühlt gehabt. Er ist jetzt nicht mehr von der Fahrt von fast Ulm nach Frankfurt, die 3 Stunden ist er, aber er ist immer noch kühl. Und der hat jetzt vielleicht seine 13 Grad oder sowas, aber gerne, oder seine 14, aber gerne mal so auch mit 11 oder 12 trinken. Ich glaube, das macht dann richtig viel Freude. Nase, du hast doch schon wieder. Frucht ist irgendwie bei den Weinen, gerade auch von De Fermo, immer ein bisschen im Hintergrund. Also das geht immer alles über die Struktur, über eine gewisse Trinkigkeit auch. Ich glaube, ich habe jetzt bloß reingerochen, du hast schon probiert, ich übergebe an dich.
Ich finde auch, die Frucht steht eher ein bisschen im Hintergrund. Ich finde eher, du hast so wieder die Böden definitiv in der Nase, das Terroir. Da befindest du dich direkt mit den Füßen auf dem Boden.
Eine Säure, Alter.
Unglaubliche Säure. Mhm. Auch eine Kühle, wie du sagst, was mich echt wundert. Das geht überhaupt nicht in die Breite. Du hast ein unglaublich super schönes Tannin, was mich auch so ein bisschen in die Cabernet Franc-Richtung erinnert, muss ich ganz ehrlich sagen. Wenn wir da so sind, so ein bisschen Loire, so Antoine Sancé, finde ich wirklich sehr, sehr, sehr schön. Also blind hätte ich mich damit auch sehr schwer getan, wo ich jetzt gerade stehe und bin. Also macht unfassbar viel Spaß, wenn du sagst, dass das der kleine Wein ist. Also das könnte ich mir super hier im Ausschank vorstellen. Ich glaube, die Leute hätten richtig Lust drauf. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich finde, das ist ein Allrounder auch. Also du kannst es, wie du sagst, bei 12 Grad schön im Sommer raushauen, kannst es aber auch einen Ticken wärmer im Winter super passend zu Pilzen oder sowas begleiten, wenn die Herbstsaison angeht. Das ist echt ein super, super Allrounder einfach, ja.
Mir gefällt die Struktur gerade richtig gut. Ja. Wie du schon sagst, ja, das ist eigentlich so ein bisschen der Einfänger, könnte man sagen. Wenn die Leute sich auf was einlassen, weil das ist trotzdem ein Wein mit Anspruch, finde ich, der nicht über die Frucht kommt, sondern eben über die Struktur. Aber das kostet Endverbraucher 15 Euro. Wow. Also das ist wirklich ein Wein, der ist zum Saufen gedacht. Und wenn du dann auch noch Spaß hast beim Saufen und nicht irgendwie eine Banalität ständig ins Gesicht schüttest, ich glaube, dann kommen wir der Sache schon richtig nahe. Also, aber wie du sagst, Montepulciano, blind, sauschwierig wahrscheinlich rauszufinden, wenn man sich jetzt nicht so jahrelang mit der Rebsorte befasst. Und ich glaube, in Deutschland haben das die wenigsten. Ist auch allgemein, wenn wir nochmal auf die anderen Produzenten referieren, immer so ein bisschen der unsexieste Wein, weil du immer denkst, ja okay, das braucht halt 10, 15, 20 Jahre. So ein alter Pepel weiß ja selber, das ist ja jung noch zugeschustert. Valentini selber ist ja noch, wenn man da mal rankommt, da ist ja der Montepulciano der schwierigste Wein, den man kriegen kann. Und ich glaube, da passt das Ding dann halt rein, weil du einfach diese Frische und Frucht in ihre Dezentheit aber gleich von Anfang an hast und das Ding ist offen, das kann man saufen. Und das gefällt mir sehr, sehr gut daran. Doch, ich glaube, das kann man machen. Ne?
Das kann man safe machen, ja. Das ist nicht, wie du sagst, das ist oftmals dann eine Tanninbombe, aber ich bin super happy und zufrieden, dass du auch, wie gesagt, Italien zeigst, weil viele auch gerne dieses Marmeladige mit Italien verbinden, dieses, was du sagst, komplett in die Breite gehen, Extraktion, sehr viel Holz, und das hast du komplett gar nicht. Also wir tun uns immer gerne leicht, gewisse Regionen oder Länder in Kategorien einzuordnen. Jeder Mensch ist anders, jeder Wein ist anders, jeder Winzer denkt anders. Es ist einfach schön. Mhm. Ja. Vielen lieben Dank fürs Zeigen.
Ja, sehr, sehr gerne. Danke, dass du mit mir drüber sprichst. Aber wie du schon sagst, Italien, es wird einfach immer relevanter. Du hast natürlich schon deine Präferenzen. Also sprich, im Süden geht es mit Sizilien los und dann kommt erstmal eine schöne lange Pause, weil bis Rom ist das halt auch oft belanglos und vom Primitivo auch ein bisschen versaut, so gefühlt. Aber wenn wir ganz ehrlich sind, da wird es so viele Sachen geben, die wir einfach nicht auf dem Schirm haben. Das ist ja, glaube ich, das Wichtige, und da bemühen wir uns drum, dass wir die Sachen auch finden. Und dann geht es halt weiter mit Toskana, Piemont, Südtirol. Und auf der anderen Seite eben halt dann doch die Abruzzen. Das zeigt sich dann doch, dass es sich lohnt, sich mit der Region einfach ein bisschen mehr zu befassen. Richtig schön. Wir gehen eine Stufe rauf vom Concrete Rosso aus dem Jahr 2020 zum Großen, der Prologo Montepulciano. Das ist 2017. Also das Zeug kommt auch immer mit einer gewissen Flaschenreife auf den Markt, und das ist auch gut so. Wir 18 haben wir auch schon da. Aber der 17er macht gerade richtig viel Freude, 13,5% Alkohol. Hier kommt dazu natürlich noch, dass ein entsprechender Ausbau in den großen Fässern ist. Also der Ausbau erinnert schon stark an so traditionelle Betriebe wie im Piemont oder in der Toskana. Also man will nicht zu viel Holz, man will einfach ein bisschen diese Mürbheit durch Oxidation erreichen, und das kriegt man da sehr gut hin, und trotzdem sind das so krasse Langstreckenläufer. Klar, 6 Jahre alt, ich finde das sehr vernünftig von Stefano, dass er sagt, ja, das braucht einfach ein bisschen Zeit, bis man das auf die Leute loslassen kann. Aber dann, glaube ich, macht's richtig Spaß. Probieren wir mal.
Der hat einen kleinen Schleicher, leider.
Ja, heute läuft's. Heute läuft's. Aber den können wir rumprobieren, oder? Ja. Kriegen wir hin?
Definitiv. Nicht so stark. Wieder mal was hier.
Mhm. Mhm. Auf jeden Fall. Mhm.
Ja. Leider MC Kork. Zeigt jetzt nicht gerade das, was der Wein gerne zeigen würde.
Nee, ich kenne den leider, und ich habe den auch vor ein paar Tagen erst probiert, und das ist einfach eine Offenbarung, was großen Rotwein betrifft. Ja, manchmal ist der Wurm drin, ne? Kann man nichts machen, das ist eine Katastrophe. Wir sollten
heute Lotto spielen.
Ja, aber heute auf jeden Fall nicht, nein. Ja, dann versuche ich euch das ein bisschen zu umschreiben, würde ich sagen. Ja. Also das, was wir vorher schon bei dem Terran hatten von Marco Fon, also diese Mürbheit, diese Dichte, diese Konzentration, ohne schwer zu wirken und immer mit dieser Säure. Das ist hier relativ ähnlich. Ich finde, der Wein kommt dann immer noch mal ein bisschen mehr über die Mürbheit. Ist einfach in der Struktur einfach noch mal ein bisschen wärmer. Aber das ist ja das, was einen großen italienischen Rotwein auch auszeichnet. Ja, das ist ein bitteres Ende heute für uns, ne? Aber wir hatten immerhin. Manchmal will's nicht, wie es sein soll. Naja, kann man nichts machen. Dennis.
Das wird nicht unsere letzte Runde gewesen sein.
Nein, ganz mit absoluter Sicherheit nicht. Dann frage ich dich stattdessen nochmal was ganz anderes. Das wollte ich dich am Anfang eigentlich fragen. Wenn du essen gehst, du bist Gastronom seit über 10 Jahren, was macht dich denn glücklich? Und die Folgefrage darauf: Gibt es was, das in Deutschland fehlt, in diesem Kontext? Oder was die Deutschen vielleicht eben von den Italienern vielleicht auch lernen können, sowas in der Richtung?
Das ist eine gute Frage. Damit hast du mich jetzt gerade ein bisschen auf jeden Fall überfordert. Was macht mich glücklich? Es gibt viele Dinge, die mich glücklich machen.
In der Gastro, das versteht sie, das nicht.
Ja.
Das ist nicht so philosophisch.
Ich finde auch, Deutschland ist zwar langsam, aber wenn es erstmal angekommen ist, egal in was für eine Richtung, also jetzt gerade in der Gastronomie, dann allerdings muss ich sagen, zeigen wir oftmals auch, dass wir mithalten können, mit den Ländern drumherum. Mhm. Lass es London sein, lass es auch Italien oder Frankreich sein. Ich finde, wir haben mittlerweile auch sehr, sehr viel dazugelernt und dazugewonnen. Schau dir alleine die Entwicklung der letzten 5-6 Jahre mit unseren Winzern an. Mhm. Das ist ja unglaublich. Die sind mittlerweile in Läden wie Septim, Frankreich, überall vorhanden. Wir können darauf echt stolz sein und wir müssen auch einfach mal schauen, was können wir besser machen. Und mich macht das stolz, dass wir das auch irgendwo jetzt aufgegriffen haben, zeigen. Und manchmal sind die einfachen Dinge die schönsten. Also genauso wie ich unglaublich gerne grüne Soße mag oder mein Handkäse, genauso finde ich das super, super schön. Ich hatte letztes Jahr Oktober eine unglaubliche Erfahrung im Ernst. Und es zeigt einfach, wie facettenreich wir mittlerweile sind und was es eigentlich hier auch alles gibt. Man muss nicht immer nach Frankreich reisen oder keine Ahnung wo. Manchmal ist weniger mehr, ja, aber manchmal darf es auch groß sein. Mhm. So ist es ja auch bei uns im Wein. Und ich finde, wir können stolz auch auf uns sein und nicht immer nur sagen, wie schwer es alles ist und wie schlecht es uns geht.
Ja, auch Shoutout an euch an dieser Stelle, weil ich war ja erst wieder vor 2 Wochen hier. Ich finde, ihr fangt das ganz gut ein. Also das gerade so, es ist schon mit der französischste Laden so in Deutschland. Das klingt ein bisschen doof, vielleicht wirst du das auch gar nicht hören, aber die Art und Weise, wie die Gerichte rüberkommen, wie sie präsentiert werden, wie sie auch begleitet werden, das spricht schon für sich. Und auch ganz krass, was ich finde, ich glaube, bei euch auf der Karte, da hast du eigentlich immer 50% vegetarisch-vegan, ne? Also das finde ich auch faszinierend.
Genau, unsere Bäckerei ist zu 100% vegetarisch und ich bin selbst mehr oder weniger Vegetarier. Ich esse ganz selten, also einmal, zweimal im Jahr mittlerweile maximal Fleisch. Also da auch wieder diese Thematik, nicht zu dogmatisch sein. Und aber ja, der Fokus liegt ganz klar, weil ich es auch privat selbst gerne esse, auf dem Vegetarischen und fühle mich da auch unglaublich wohl, mit Gemüse zu arbeiten. Wir bekommen hier relativ gutes Gemüse aus kleinen Produzenten und Erzeugern und ich finde einfach, das widerspiegelt dann auch wieder diese Weinthematik, die wir haben. Das passt einfach unglaublich gut zusammen. Ja.
Nee, richtig gut, ey. Ja, lustigerweise, das Tartar vor 2 Wochen war auch mein letztes Mal Fleisch. Und bei mir ist es auch immer so, ich sag mal im Monat, ja, einmal, zweimal. Ja, es kommt immer darauf an, was auf dem Tisch steht, sag ich immer.
Ja. Das Fleisch war sogar vom Weingut Odinstal. Da hatte der Anton und ich jeweils eine halbe Kuh gekauft und das war noch übrig. Und genau, das haben wir zum Tartar verarbeitet.
Ja.
Also wenn wir Fleisch servieren und verkaufen, dann sollte man auch wissen, woher es kommt. Und wir versuchen da auch eine ganz Tierverwertung hinzubekommen. Es klappt zwar nicht immer, also eine Kuh können wir nicht jetzt jeden Monat kaufen, das will ich auch gar nicht, das bekommen wir auch gar nicht hin. Aber ja, egal, lass es ein Huhn sein oder ein Schwein, da arbeiten wir auch mit Biohof Mai oder mit dem Ochsenschläger oder Odefei und Töchter, der ist ja bekannt, das hat ja Nobelhart Schmutzig und die anderen, arbeiten wir da zusammen. Also das finde ich genauso wie beim Gast und am Glas und mit den Weinen sollte auch der Fokus auf die Produkte liegen.
Ja, und so, wenn ihr da Vorreiter seid, das ist ja das Tolle daran, der Gast sieht das ja, der isst das und wird auch so überzeugt und eben nicht durch diese bevormundende Haltung, sondern mit die überzeugende Haltung, dass du sagst, hey, guck mal, was geht, was überhaupt möglich ist. Ich glaube, da sollte sich auch jeder Gedanken drüber machen. Ich denke, die meisten tun es auch. Dennis, vielen, vielen Dank. Das war ein sehr cooles Gespräch mit dir heute. Hat mega Spaß gemacht. Ja, scheiße. Ist halt am Ende auch ein Naturprodukt. Deswegen kommt dieser Fehler leider vor. Ich hatte gefühlt die letzten 50 Weine irgendwie Glück und heute halt zweimal Pech, ne? Das ist so das Thema. Das
liegt an mir.
Ich glaube, das liegt an Frankfurt und an Dennis. Das ist ein schlechter Einfluss heute. Nein, Quatsch, natürlich nicht. Leute, geht ins Cheers, kommt her, guckt euch das an. Es lohnt sich sehr, man kann wahnsinnig gut trinken. Lasst die Finger vom Glo-Kristall auf der Karte, der gehört mir. Aber ansonsten kommt hier rein, es ist richtig gut. Dennis, vielen, vielen Dank dir.
Ich danke euch, ich danke dir und wir sehen uns.
Bestimmt, mach's gut.